ARD Sounds.
Es ist ein erschütterndes Ergebnis, es ist eine Zäsur, dass erstmalig eine gesichert rechtsextreme Partei so stark ist, auch mit Abstand so stark ist. Und es gilt, das in Berlin zu vermeiden.
2029 sind in Brandenburg Landtagswahlen. Und dann werden wir exakt das machen, was hier vorgearbeitet und vorgelebt wurde. Wir werden uns unser Land zurückholen.
Wir müssen wieder stärker auch auf Emotionen setzen. Wir müssen die Themen, die wir haben, mit Emotionen auch verbinden und damit über diese Emotionen auch die Menschen wieder stärker erreichen.
Ich habe niemals privat Geld angenommen und ich habe auch niemals als SPD-Vorsitzender hier in Berlin eine Spende angenommen.
2 politische Beben haben in dieser Woche die Politik in unserer Region erschüttert. Das erste fand mehr als 100 Kilometer entfernt von Berlin und Potsdam statt. Die Schockwellen sind hier aber deutlich zu spüren. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt holt die AfD fast die absolute Mehrheit und will den nächsten Ministerpräsidenten stellen. Wir analysieren in der Spreepolitik, was das für die Wahl in Berlin in gut einer Woche bedeutet und welche Diskussionen das Ganze in Brandenburg ausgelöst hat. Beim zweiten Beben lag das Epizentrum direkt in Berlin. Ausgelöst wurde es allerdings in Hannover. Gegen den Spitzenkandidaten der Berliner SPD, Steffen Krach, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es geht um den Verdacht der Korruption, unter anderem die Weitergabe von Insider-Infos in einem wichtigen Bieterverfahren. Natürlich gilt hier erstmal die Unschuldsvermutung, aber klar ist, eine solche Meldung schlägt richtig rein im Wahlkampfendspurt. Auch das besprechen wir diesmal im landespolitischen Podcast des RBB, der Spreepolitik. Herzlich willkommen, ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und bei mir heute im Podcast sind meine Kollegen Thorsten Südow aus der Brandenburger Landespolitikredaktion. Hallo Thorsten.
Hallo, schöne Grüße aus Potsdam.
Und mein Berliner Kollege Jan Menzel. Hi.
Hallo auch von mir.
Beginnen wir mal mit den ersten Reaktionen am Wahlabend. Thorsten, ich nehme an, Parteien in Potsdam zwischen Jubel und Schock.
Ja, da gab es sehr, sehr viel Betroffenheit. Das war ein richtiger Schlag ins Kontor, denn da hatten auch Brandenburger Politiker im Wahlkampf nochmal richtig getrommelt. Ministerpräsident Woidke war in Wernigerode und hat da nochmal um Wählerstimmen geworben, kurz vor der Wahl. Ja, bei der CDU, da sagt man einfach, dass das ein Ergebnis sei, das wirklich betroffen macht und das auszudiskutieren sei.
Die hat sich mehr als halbiert, die CDU in Sachsen-Anhalt.
Die hat sich da wirklich halbiert, aber da kann die CDU natürlich auch in Brandenburg auch nicht gerade aus einer Position der Stärke heraus operieren, denn bei den Landtagswahlen hatte sie vor 2 Jahren ja hier auch nur ungefähr 12% der Stimmen bekommen. Aber natürlich frohlocken bei der AfD und bei Bündnis 90 die Grünen, naja, da sagt man, okay, das ist toll, dass die im Nachbarland knapp 9% geholt haben. Aber da könnte man sich auch nicht wirklich freuen, weil es eben so diesen großen, großen, massiven Zuspruch über 500.000 Zweitstimmen für die AfD in Sachsen-Anhalt gegeben habe. Und das macht viele hier also wirklich auch betroffen, mit Ausnahme der AfD, die schon sagt, okay, sowas sollte doch vielleicht auch in 3 Jahren in Brandenburg möglich sein.
Jan, wenn wir mal die ersten Reaktionen in Berlin am Wahlabend anschauen. Auch Jubel bei der AfD, auch Entsetzen bei den anderen Parteien. Was mir aber auffiel, gleich auch der Wettlauf der anderen. Wer ist die beste Alternative zur AfD? Wobei man dazu sagen muss, Berlin ist nicht Sachsen-Anhalt. Hier kratzt die AfD nicht an der absoluten Mehrheit. Sie liegt in unserer letzten Umfrage auf Platz 3 mit 18%.
Ja klar, Berlin hat ja die spezielle Situation, dass hier auch gewählt wird. Und alle wussten, das wird in diesem Wahlkampf so ein Fixpunkt sein, die Wahl in Sachsen-Anhalt. Wie stark wird die AfD und entsprechend auch die Reaktion? Da haben sich zum Beispiel Linke und Grüne eigentlich dann so ein bisschen geriert, als wer ist eigentlich jetzt die bessere Antwort auf diese AfD, die demokratischere Antwort. Da vielen Stichworte, wie wir sind der Safe Space der Demokratie von den Grünen oder Elif Erhal. Die linke Spitzenfrau hat gesagt, ich bin die Antwort auf Sachsen-Anhalt, also ordentlich viel Pathos auch dabei. Auf der anderen Seite dann, um den anderen Pol zu benennen, die CDU hat sehr klar auch gesagt, also Berlin ist nicht Sachsen-Anhalt, würde ich auch sagen, wenn ich so abschmiere woanders und noch hier im Berlin Wahlkampf mache und für sich reklamiert, wir sind das Bollwerk gegen Extremisten jeglicher Couleur.
Mein Eindruck war ja, dass man in Berlin, anders als in Brandenburg, da kommen wir gleich zu, dann relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen ist, weil eben Wahlkampfendspurt ist und aber sicher auch, weil eben manche Parteien sehr ungern darüber sprechen wollen, welche Botschaften das Wahlergebnis für sie bereithält. Vor allem klar auch die CDU, die einfach jetzt bangen muss, auch nächstes Wochenende.
Ja, klar, für die CDU ist es natürlich alles andere als Rückenwind. Die Lage ist eh nicht ganz einfach. Man hat einen Spitzenkandidaten kurz vor knapp ausgewechselt. Der ist eigentlich ganz gut ins Laufen gekommen, muss man sagen. Aber dieser massive Gegenwind der Bundesebene bleibt ja. Und natürlich braucht man vor einer Wahl nicht ein Ergebnis, was einem nochmal sagt, okay, es ist doch alles ziemlich prekär. Also da war vollkommen klar, dass man hier jetzt diesen Lauf irgendwie, den man vielleicht so ein bisschen hat, nicht gefährden will. Da haben die Strategen lange dran gefeilt schon im Vorfeld, weil klar war, das ist ein Ding, wo alle hingucken und das wird auch auf den Berliner Wahlkampf ausstrahlen.
Und du hast den Gegenwind aus der Bundespolitik angesprochen. In Sachsen-Anhalt haben 6 von 10 Wählern gesagt, die Bundespolitik hat eine Rolle gespielt bei meiner Wahlentscheidung. Das wird dann natürlich auch, wenn am 20. September in Berlin gewählt wird, das wird die CDU betreffen, das wird auch die SPD betreffen. Die hatte so ein bisschen Fünkchen Hoffnung aus Sachsen-Anhalt nehmen können, weil sie da nämlich leicht zugelegt hat. Dann kam aber das Krachbeben, über das wir ja nachher auch noch sprechen müssen. Also für die SPD war das auch kein guter Abend dann letztlich.
Letztlich nicht. Also natürlich das Ergebnis in Sachsen-Anhalt so ungefähr gehalten, ein bisschen verbessert. Also das ist natürlich unter den Bedingungen schon mal gut. Aber auch da müssen wir sagen, die SPD, wo kommt sie her? Was war sie mal? Volkspartei, hat Kanzler gestellt. Das ist alles nicht wirklich doll. Das ist sozusagen Freuen auf niedrigem Niveau. Und das macht es halt für die SPD hier nicht einfacher. Die Umfragen sind nicht so, dass man sagen könnte, da ist noch sehr viel drin. Und dann eben kurz vor knapp Ermittlungen gegen den Spitzenkandidaten, das ist eigentlich im Politikbetrieb ein GAU, der größte anzunehmende Unfall.
Da reden wir nachher noch ausführlich drüber. Aber erstmal möchte ich mit dir, Thorsten, nochmal drüber sprechen, wie in Brandenburg dann die weiteren Diskussionen waren, weil ich sag's jetzt mal ganz böse, ihr habt keine Wahl, ihr habt keinen Wahlkampf, ihr habt mehr Zeit, jetzt tatsächlich auch genau zu überlegen, was aus dem Ergebnis in Sachsen-Anhalt jetzt folgt. Wir haben es eben zu Beginn des Podcasts gehört, den AfD-Landeschef René Springer, der Sachsen-Anhalt als Blaupause für die nächste Wahl in Brandenburg 2029 sieht, was dann passieren soll, passieren muss aus Sicht der AfD. Thorsten, gehst du davon aus, dass Brandenburg sozusagen automatisch, unausweichlich auf dem gleichen Weg ist wie Sachsen-Anhalt?
Das glaube ich nicht. Erstens sind da noch 2,5 Jahre Zeit. Da kann auch die wirtschaftliche Entwicklung einfach noch für ein anderes Umfeld bei den Wahlen suchen. Und natürlich, ja, die AfD argumentiert jetzt, wir werden die absolute Mehrheit hier in Brandenburg erringen, aber das ist auch vielleicht ein bisschen vollmundig. Gucken wir nochmal zurück. Also die Alternative für Deutschland ist ja schon seit den Kommunalwahlen vor gut 2 Jahren hier in Brandenburg in vielen Kreisen ziemlich stark. Nochmal zur Erinnerung, bei den Bundestagswahlen hat sie hier auch alle Wahlkreise direkt gewonnen. Mit einer Ausnahme hier in Potsdam hat die SPD diesen Wahlkreis geholt. Man muss jetzt sehen, wie das genau weitergeht, denn die AfD ist doch bei vielen Sachen in den letzten Monaten in Brandenburg nicht ans Ziel gekommen. Was meine ich? Es gab ja sehr stark personalisierte Wahlen, also Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt-Oder oder auch die Wahlen in Städten, die wirklich auch eine komplizierte Wirtschaftssituation haben, wie Eisenhüttenstadt und Oranienburg. Da sind AfD-Kandidaten ja immer in die Stichwahl gekommen. Aber dann haben sie immer gegen SPD-Kandidaten oder unabhängige Bewerber denn im entscheidenden Moment den Kürzeren gezogen und haben nicht so verfangen bei den Wahlberechtigten. Also da ist durchaus die Chance auch für alle Parteien im Wettbewerb gegen die AfD zu bestehen. Gleichwohl ist es auch so im täglichen politischen Betrieb, dass die Führung der AfD, auch die Führung der AfD hier im Landtag, das Ziel eines angeblich kaputten Staates immer wieder zeichnet. Nichts würde funktionieren, weder bei der Polizei noch bei Volksfesten, bei denen es immer mehr auch zu Prügeleien und Übergriffen kommt, oder beispielsweise in den Schulen, wo der Schulbetrieb nur unter großen Mühen aufrechterhalten werden kann. Das wird der SPD und der CDU immer als großes Manko vorgehalten, aber ob das später allein dazu reicht, in 3 Jahren hier deutlich vor der SPD und deutlich über 40% ins Ziel zu kommen, das müssen wir erst mal abwarten. Da muss dann möglicherweise auch aus der Spitze der AfD dann wirklich ein Kandidat gezogen werden, der ähnlich gut bei der Bevölkerung und gerade auch vermittelt durch die sozialen Medien eben ankommt, wie der Kandidat der AfD in Sachsen-Anhalt.
Wo es ja definitiv rumort in Brandenburg ist bei der CDU. Da haben in dieser Woche 33 Mitglieder, ja, CDU-Mitglieder aus Großbären, unter anderem der Bürgermeister mit dabei, einen Brandbrief an Kanzler Merz geschrieben. Was stand da drin?
Da stand drin, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Es ist nicht so, dass die Brandenburger die Politik nicht verstehen würde, die Kanzler Merz da erklärt, sondern die Politik sei einfach nicht mehr die richtige. Wenn bezahlbare Energiepreise, ein Abbau von Bürokratie und auch ein Ende der illegalen Migration zugesagt wurde bei der Bundestagswahl, dann werde das alles nicht eingelöst. Und 33 Mitglieder aus Großbären haben diesen Brandbrief unterschrieben. Die haben uns geschildert, einige davon im Gespräch, wenn sie im Großbären und in den Ortsteilen bei der Wahl Informationsstände machen, dann hören sie immer noch, ja, euch wähle ich noch. Aber das, was im Bund passiert, das hat eigentlich mit Politik nichts mehr zu tun. Da wird nicht geliefert, sondern nur gestritten. Und damit muss unbedingt Schluss sein. Es müsse, und das steht auch in dem Brief drin, in diesem Brandbrief aus Großbären an Bundeskanzler Merz, dass wieder Klarheit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit in die Politik einziehen muss. Und etwas, was uns in mehreren Interviews in dieser Woche dann wirklich immer wieder genannt wurde, ist der Punkt zum Beispiel, Arbeit und Leistung muss sich wieder lohnen. Und wenn man eben fürs Zuhausebleiben staatliche Leistungen bekommt und fürs Arbeiten vielleicht nur 150 Euro mehr und dann gehen die Menschen nicht arbeiten, das empfinden viele dann als große Ungerechtigkeit, wo Merz auch endlich mal eingreifen muss. Also das war so, das letzte Mal reichen wir dir, Friedrich Merz, die Hand, aber du musst deinen Kurs jetzt ändern. Das ist die Quintessenz dieses Briefes.
Also viel Ärger da, aber die haben jetzt nicht den Rücktritt von Kanzler Merz gefordert.
Die haben nicht den Rücktritt des Kanzlers gefordert. Und ich fand im Nachhinein auch ein bisschen unsouverän den Umgang der Landesführung hier der CDU in Brandenburg. Wir haben uns da auch um ein Interview bemüht, aber dieses Interview hat es einfach nicht gegeben, sondern ja, so ein Statement mit 4, 5 Sätzen. Da heißt es drin, da sagt der Landesgeneralsekretär der CDU, Julian Brüning, ich finde es durchaus legitim. Ich zitiere mal jetzt, dass sich unsere CDU-Mitglieder in einem solchen Brief ein Ventil gesucht haben. Es spiegelt vielerorts die Stimmung an der Basis wider. Zugleich zeigt es, dass sich unsere Mitglieder einbringen wollen. Fakt ist, das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt muss gründlich aufgearbeitet werden. Aber das ist eben aus meiner Sicht doch ein bisschen wenig. Da muss in den kommenden Monaten deutlich mehr passieren.
Es könnte ja auch durchaus sein, dass das nicht der letzte Brandbrief an Merz gewesen ist, weil wir haben 2 Wahlen am 20. September in Berlin. Sieht laut letzten ARD-Umfragen gar nicht so schlecht aus für die CDU. Also Platz 1 ist weiter drin, aber in Mecklenburg-Vorpommern, da droht ein totales Debakel. Da liegen die laut letzten Umfragen bei 7%, die Christdemokraten. Aber man muss ja sagen, nicht nur die CDU in Brandenburg, die diskutiert das Wahlergebnis und die Folgen aus Sachsen-Anhalt. Es gibt eine Debatte in der SPD, was man daraus lernen kann. Wir haben am Anfang des Podcasts den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gehört, der das gesagt hat, was jetzt auch viele andere Politiker sagen. Wir müssen stärker auf Emotionen setzen, die Menschen besser erreichen. Aber diskutiert wird ja auch, wie eine gute Machtübergabe eines altgedienten Ministerpräsidenten aussehen soll und ob die sinnvoll ist. In Sachsen-Anhalt war das ja so, dass der CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff relativ knapp vor der Wahl an seinen Nachfolger Sven Schulze übergeben hatte und das nicht besonders gut funktioniert hat.
Wir konnten nach der Wahl mit Ministerpräsident Woidke sprechen. Er hat dazu erkennen gegeben, dass einfach so 7 Monate vor der Wahl das Amt zu übergeben als Ministerpräsident, das fand er eine viel zu kurze Zeit. Andererseits sagt Dietmar Woidke, die SPD in Brandenburg habe noch ausreichend Zeit zu entscheiden, wer als Spitzenkandidat in die Wahl geht. Er hat auch beim Ostdeutschen Wirtschaftstreffen noch gesagt, dass er, vor einigen Monaten war das, dass er weiter gern an der Spitze der SPD steht, das Ministerpräsidentenamt sehr gerne hat. Und die möglichen Nachfolger, die halten sich alle noch bedeckt. Da muss man sagen, viele sagen, einer, der das Zeug dazu hat, auf die Menschen zuzugehen, zu erklären, keine Diskussion scheut, das ist René Wilke, der amtierende, also der Sozialminister und Gesundheitsminister, Minister für sozialen Zusammenhalt. Und der hat am Montag bei einem Symposium zur Erinnerung an Regine Hildebrand auch gesagt, eigentlich müssen wir noch viel öfter deutlich auf die Menschen zugehen und sagen, das ist möglich, das wollen wir machen, da wollen wir hin. Da würden auch viele Bürger sagen, okay, verstehe ich, lass uns mal darüber streiten, offensiv erklären, was ist im Land möglich, wofür müssen wir uns entscheiden, das ist unser Ziel. Und vor allem, das ist ein Satz, den man jetzt auch öfter hört, den hätte ich auch schon im Zusammenhang mit dem Brandbrief der Gus Behrender CDU-Mitglieder nennen können, lasst uns nicht länger an der AfD abarbeiten. Wir müssen den Menschen in den Städten und Dörfern erklären, das ist unser Ziel, das ist möglich für Brandenburg, das sind unsere Prioritäten, diese vier Punkte müssen wir erreichen und nicht immer den Konflikt mit der AfD suchen, sondern klar benennen, wofür stehe ich selbst und was ist möglich.
Nun hast du gesagt, so richtig offensiv wird das noch nicht diskutiert, aber ich las ja von wegen, es gäbe zwei Denkschulen in der SPD. Dietmar Woidke muss 2029 unbedingt nochmal antreten, nach dem, was wir in Sachsen-Anhalt erlebt haben, beziehungsweise die zweite, Woidke muss spätestens 2027 Platz machen für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.
Ja, diese beiden Denkschulen gibt es, das bestreite ich nicht. Ich würde sagen, es tendiert eher dazu, dass Woidke sagt, ich mache es ein weiteres Mal. Ich stehe als jemand da, der Brandenburg auch mit viel Erfahrung weiter in die nächsten 5 Jahre führen kann. Ich denke, dass das ein Modell wäre, was dann wirklich bei der Landtagswahl, die ja 2029 stattfindet, dann auch wirklich zum Fakt werden wird und die SPD mit Woidke noch einmal in die Auseinandersetzung, in den Wahlkampf gehen wird.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Thorsten Südo aus der Brandenburger Landespolitik. Und damit verabschiede ich dich auch aus dem Podcast, denn jetzt geht's hier rein berlinerisch weiter. Tschüss.
Tschüss.
Mit dem zweiten Beben dieser Woche, das von Hannover ausging, gegen Steffen Krach, den Spitzenkandidaten der Berliner SPD, laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover. Wie eingangs schon gesagt, es gilt erstmal die Unschuldsvermutung, aber das ist natürlich eine Bombe im Wahlkampf-Endspurt, die uns seit Mittwochnachmittag auf Trab hält. Jetzt haben wir Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr, da zeichnen wir den Podcast auf. Jan, lass uns erst nochmal zurückschauen. Wie ging es am Mittwoch los?
Völlig überraschend. Es kam die Meldung, dass gegen Steffen Krach ermittelt wird, Hausdurchsuchungen. Damit hat natürlich niemand gerechnet und es war erstmal so ein Moment, dass sich alle gefragt haben, worum geht's da eigentlich, was ist da los? Und gab es die gute Möglichkeit natürlich, dass Steffen Krach, wie alle anderen Spitzenkandidaten, auch im Dauerwahlkampfeinsatz war, auch bei uns hier im RBB, zu Diskussionsrunden. Dadurch konnte man ihn auch sehr schnell interviewen, auch Fernsehsendungen waren geplant. Und er hat dann in einem ersten Aufschlag, würde ich mal sagen, gesagt, naja, es geht hier um Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren in der Region Hannover, wo er halt vorher amtiert hatte als Regionspräsident.
Wo er jetzt dann beurlaubt war für den Wahlkampf in Berlin.
Genau. Er hatte den Wechsel nach Berlin zurückgemacht. So eine Geschichte im Bereich Klinik, Verkauf von Grundstücken, Umbau zu einem Gesundheitszentrum, ein Vergabeverfahren halt. Und da hat ein Bieter den Zuschlag bekommen, ein anderer nicht. Und der Vorwurf, so war er noch am Anfang, hat er es formuliert, der Staatsanwaltschaft sei wohl der, dass er sich habe bestechen lassen. Das hat er sofort zurückgewiesen, hat das auch in aller Form zurückgewiesen. Ich habe weder privat noch für die Partei in Berlin Geld angenommen. Das war sozusagen der erste Aufschlag. Und die Dinge haben sich überschlagen, weil daraus natürlich weitere Fragen entstanden sind. Da gab es ein zweites Interview und da hat er nochmal konkretisiert, dass es eine Spende, er hat damals gesagt, 9.500 € war, die er aber innerhalb von 24 Stunden zurückgewiesen habe. Das war dieser doch wirklich turbulente Mittwoch.
Und offensichtlich hatte aber auch Steffen Krach selber den Eindruck, er hat noch nicht genug gesagt öffentlich, es sind noch zu viele Fragen offen und hatte dann am Donnerstag ziemlich kurzfristig noch eine Pressekonferenz angesetzt. Hatte er denn wirklich was Neues zu sagen?
Naja, er hat schon nochmal Abläufe klar gemacht, eine Chronologie dargelegt, diesen Fall, den wir in Berlin auch alle gar nicht kennen. Es geht um ein Krankenhaus in Lehrte, das ist ein Vorort von Hannover. Da kennt sich, glaube ich, in Berlin, da kennen sich nicht viele Leute aus. Er hat das nochmal dargestellt, es ist ein Projekt, was damals auch hoch umstritten war dort. Er hat auch Morddrohungen erhalten in dem Zusammenhang. Also er war als Regionalminister Regionspräsident in diesem Bereich dafür mit zuständig, das umzusetzen, auch als Aufsichtsratschef des Klinikkonzerns. Und er hat das dargelegt und dann auch noch konkret halt diesen Vorwurf einer Spende, der ja im Raum war, das hat er konkretisiert. Also es ging nicht um, wie eingangs gesagt, 9.500 Euro, es ging um 9.900 Euro. Diese Spende, die ist um den Jahreswechsel eingegangen, am 29.12.25.
Bei der Berliner SPD.
Genau, man fragt sich natürlich schon, warum kommt Geld aus Niedersachsen zur Berliner SPD?
Genau, da müssen wir nämlich auch nochmal sagen, das Geld kam von einem der Bieter in diesem Vergabeverfahren für diese Klinikgeschichte, für dieses Klinikgelände, was du gerade erwähnt hast.
Ganz genau, das ist der unterlegende Bieter, aber für den hatte sich Krach in seinen Funktionen damals eingesetzt, wie er sagte, weil das Konzept überzeugend gewesen sei. Also diese Spende ging dann im Dezember ein, Krach erfuhr wenige Tage später, am 7. Januar 26 davon und hat dann umgehend innerhalb von 24 Stunden, das ist auch belegbar anhand von Textverkehr, veranlasst, dass die Spende zurückgegeben wird. Ihm war offenbar schon klar, dass das ein gewisses Geschmäckle hat und Fragen aufwirft, die er nicht gebrauchen kann.
Und wenn wir nochmal auf dieses Bieterverfahren zurückkommen und diesen Vorwurf, dass da eventuell Insiderinformationen weitergegeben wurden. Die Sache ist die, dass der später unterlegene Bieter ja offensichtlich nochmal ein neues Angebot abgegeben hat, wo man sich fragt, wie kam der überhaupt auf die Idee, das zu machen?
Ja, er hat im laufenden Verfahren offenbar nochmal nachgebessert. Und da steht im Raum der Verdacht, dass er halt von wem auch immer mit Informationen gespickt wurde, um dieses verbesserte Angebot einreichen zu können. Das ist sozusagen das, was wir uns jetzt rekonstruieren müssen. Wie gesagt, die Unschuldsvermutung gilt, aber es gibt eben dann diesen Verdachtsmoment und da wird eben auch gegen Krach, der als Regionspräsident eine wichtige politische Position hatte, aber eben auch als Aufsichtsratschef des Klinikkonzerns dort in Verantwortung war, jetzt ermittelt. Das mussten wir uns so ein bisschen zusammenklauben und reimen, weil alle Stellen, auch die Staatsanwaltschaft in Hannover, nun nicht so sehr opulent mit Informationen um sich schmeißt.
Ja, jetzt haben wir so ungefähr geklärt, was wir wissen. Aber was wissen wir denn Stand Freitagmittag noch nicht? Also welche Fragen haben wir noch?
Da sind noch eine ganze Reihe von Fragen offen, weil zum Beispiel auch Steffen Krach in seiner Pressekonferenz von einer zweiten Spende sprach, wo wir Stand jetzt noch nicht wissen, auf was sich das jetzt bezieht. Es gibt auch durchaus Widersprüche in dem, was die Staatsanwaltschaft mitteilt und was er selber darauf erwidert. Wir haben jetzt von der Staatsanwaltschaft die Information, dass man in drei Fällen ermittelte. Also einmal geht es da um diese Wettbewerbsbeschränkungen, die Absprachen bei der Ausschreibung, Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, das ist der eine Komplex. Und dann werden von der Staatsanwaltschaft genannt, zwei Fälle der Vorteilsannahme, also Bestechung letztlich. Krach wiederum spricht davon, dass es nur ein Ermittlungsverfahren gebe. Das muss ich nicht ausschließen. Und er bringt noch einen anderen Punkt, der, finde ich, auch noch weitere Fragen aufwirft. Es gehe dabei darum, in diesem behördlichen Verfahren, dass von er möglicherweise Spenden gefordert habe. Das ist sozusagen das, was hier vermutet wird, im Raum steht. Also er praktisch aktiv jemanden gebeten habe, spende an mich oder sozusagen, wenn du spendest, dann kommt das und das dabei raus. Jetzt mal übersetzt landläufig und das ist natürlich hochgradig erklärungsbedürftig und das wird weder in den Statements der Staatsanwaltschaft noch in dem, was Steffen Krach mitteilt, wirklich aufgelöst.
Nun ist das für die SPD ja wirklich ein Debakel, die Berliner. Wie geht denn die Partei mit der Sache um? Ich fand es super interessant, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, wir haben natürlich Reaktionen eingeholt. Die anderen Parteien haben sich ziemlich zurückgehalten, haben mehr oder weniger gesagt, wir können das nicht beurteilen und da müssen jetzt Ermittlungen laufen und Unschuldsvermutung und so. Wer nicht vor unsere Kameras und Mikrofone wollte, war der wohl mächtigste Mann der Berliner SPD, nämlich Fraktionschef Raed Saleh. Bringen da viele schon Distanz zwischen sich und Krach in der Berliner SPD?
Das Thema ist wahnsinnig heikel. Das merkt man, glaube ich, an den Stellungnahmen aller Spitzenkandidaten anderen Parteien auch. Die haben sich auch für meine Begriffe zurückhalten und verhalten geäußert. Es ist ja so, dass Krach schon dann die Parteigremien informiert hat, auch die Fraktionen. Und was dann kam, übrigens auch vom SPD-Bundeschef von Lars Klingbeil, das waren eher allgemeinere Solidaritätsadressen. Man hat sich so ein bisschen, glaube ich, sehr genau überlegt, was man sagt und sich auch abgesichert. Auch bei dem, was dann von Raed Saleh veröffentlicht wurde, eben nur ein schriftliches Zitat, nicht vor dem Mikrofon. Da wurde explizit darauf Bezug genommen, dass man ja einen gewissen Informationsstand von Krach erhalten habe und aufgrund dessen keine politische oder strafrechtliche Relevanz erkennen könne, bezogen auf diese Spende. Die anderen Vorwürfe würden gar nicht kommentiert. Und man hat gesagt, ja, das sei bedenklich, so kurz vor einer Wahl. Das ist aber alles so vorsichtig formuliert, dass man schon merkt, da will man sich jetzt auch nicht komplett auf die Seite von Krach schlagen, sondern hält sich so ein kleines Hintertürchen offen. Natürlich die Partei, alle, die man fragt, die man trifft, die sagen, jetzt erst recht, Solidarität, das sind Dinge, die uns schon skeptisch machen, dass so kurz vor einer Wahl und Durchsuchung stattfinden. Aber da ist eine große Unsicherheit, ist ja auch verständlich, die Ermittlungen laufen, was nun wirklich der Kasus Knacklus da ist.
Das Stichwort ist bei dir schon gefallen. Was in der SPD jetzt gerade viel diskutiert wird, ist der Zeitpunkt dieser ganzen Sache. Also solche Durchsuchungen, wo auch wirklich Leute in die Privatwohnung gestürmt sind, wo auch Frauen und kleine Kinder waren von Krach, 11 Tage vor der Abgeordnetenhauswahl. Raed Saleh, du hast gerade schon gesagt, hat dazu schriftlich gesagt, er findet den zeitlichen Zusammenhang der Ermittlungen mit demokratischen Wahlen bedenklich. Findest du das auch?
Ich sehe eher ein Dilemma, und zwar ein Dilemma bei der Staatsanwaltschaft, die natürlich einerseits agieren muss. Wenn sie es nicht tut, bei begründeten Verdachtsmomenten, macht man sich selber strafbar. Und es ist ja auch so, die Wählerinnen und Wähler haben ja auch ein Anrecht, vor einer Wahl zu erfahren, wen sie wählen. Andererseits, wenn man zu so einem Instrument greift, wie es Durchsuchungen sind, an 3 Orten gleichzeitig, in einem anderen Bundesland, mit großem Personaleinsatz, dann muss man natürlich wissen, dass es entsprechende Schlagzeilen produziert und natürlich auch ein gewisses Stigma, ne? Also ich denke schon, dass in der Wahrnehmung diese Schlagzeile Ermittlungen bei, Durchsuchungen bei, das bleibt hängen. Und da kann man auch ganz oft sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber ein bisschen was bleibt eben hängen. Und das ist eben so eine Abwägungsgeschichte. Und das würde ich schon als Dilemma für die Verantwortlichen bei der Staatsanwaltschaft beschreiben.
Ist halt auch immer die Frage, wann sozusagen die entscheidenden Hinweise kamen. Heißt ja jetzt, das sei erst Anfang September, also jetzt Anfang des Monats gewesen. Spannend auf jeden Fall. Was man ja sagen muss, für die Berliner SPD lief es sowieso nicht gut in diesem Wahlkampf. Also in unserer Berlin-Trend-Umfrage liegen die seit Monaten auf Platz 5 wie festgemauert und auch teilweise relativ deutlich hinter den 4 Parteien, die dann auf den Plätzen 1-4 sind. Jetzt noch diese Krachgeschichte. Kann die SPD die Wahl schon abschreiben? Muss sie schon abschreiben?
Ja, würde ich sagen. Also da würde ich mich fast festlegen, dass wenn man schon so bei 10% ein bisschen mehr, mal 12 rumkrebst, da ist ja mal eine gewisse Schwankungsbreite dabei. Das ist natürlich für eine Partei, die den Anspruch hatte, Berlin-Partei zu sein, die hier mal regierende Bürgermeister mit großem Abstand gestellt hat, nicht das, was man eigentlich machen möchte. Wir kommen ja im Moment sogar in Dimensionen, wo es fast schon gefährlich wird für Koalitionsspielereien, die es gab.
Genau.
Dass es für Dreierbündnisse wahrscheinlich gar nicht mehr oder nur noch knapp reichen könnte, wohlgemerkt. Wir haben ja noch kein Wahlergebnis, aber das sind ja auch Überlegungen, die die Strategen jetzt schon haben.
Dass in den anderen Parteien auch, da ist auch ein bisschen Knieschlottern da.
Absolut, weil natürlich die Mehrheitsverhältnisse wahrscheinlich so sein werden, dass man mindestens 3 Parteien braucht und eine schwächelnde SPD, die macht sowohl die Konstellation CDU-Grüne-SPD nun nicht wahrscheinlicher, genauso wenig wie eine Konstellation Linke-Grüne-SPD, mal unabhängig von den Problemen, die es noch inhaltlicher Art da gibt. Und das treibt denen schon die Schweißperlen auf die Stirn. Also die SPD hat einen ganz schweren Stand. Aus dem Bund kommt nun wahrlich kein Rückenwind, da kommt Gegenwind. Man ist hier als Dauerregierungspartei auch so ein bisschen, ja, die Leute sind überdrüssig, glaube ich. Und die Antworten, die die SPD gibt, die mögen gar nicht verkehrt sein. Aber damit durchzudringen, das ist schon schwer, weil sie auch oft differenziert sind. Die Linke sagt sehr klar, hier enteignen große Wohnungsbaukonzerne. Das kann man einfach erzählen. Das kommt einfach an, wenn man die Wohnungsproblematik sieht. Und da hat die SPD es objektiv gesehen, glaube ich, ein bisschen schwerer. Und da muss man sagen, dass Krach, obwohl er für einen Neuanfang steht, obwohl er sehr viel Regierungserfahrung mitbringt, hier auch nicht wirklich gezündet hat. Das muss nicht zwingend an ihm liegen, aber im Moment ist es so, dass er natürlich mit dieser Geschichte am Hals eher eine Belastung ist und nicht jemand, der noch zusätzliche Prozente mobilisiert.
Was für eine Entwicklung so kurz vor der Wahl. Noch einige Fragen offen an diesem Freitagmittag. Klar ist, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Danke dir für die vielen Infos, Jan Menzel.
Sehr gerne.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir. Wir tauchen ja tief ein ins politische Geschehen an der Spree. Bei unseren Kollegen von 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, geht's ums ganze Land. Das aktuelle News-Update informiert nicht nur über Krisen und Probleme, sondern schaut auch immer wieder auf das, was wir aktuell wohl gerade gerne alle hätten: Lösungen. Die beiden Hosts aus unterschiedlichen Regionen des Landes besprechen ganz konkret, wo es gut läuft und wo man sich etwas abgucken kann. Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, ist auch das Thema. Alles in 15 Minuten. Gute Infos und neue Perspektiven zum ersten Kaffee des Tages bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link finden Sie in unserer Episodenbeschreibung. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.